Lasst uns Platz nehmen. Oh, preis seine Liebesmacht, die uns erlöst. Halleluja. Wir preisen Jesus, wir rühmen seine Macht und seine Herrlichkeit. Heute ist mein Thema, ernähre deinen Geist, deine Seele und dein Leib richtig. Es geht um die Ernährung, was den Geist ernährt. Und mein Thema, also das spezifische Thema ist die Nahrung für die Seele. Wovon lebt die Seele? Und was muss ich meiner Seele geben, damit ich glücklich bin, damit ich fröhlich meine Straße ziehe, damit ich aus meinem Leben das Optimale mache? So was ernährt meinen Geist. Aber zuerst lade ich dich ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen hier im Hause. Freitag um 19 Uhr, Samstag um 19 Uhr und Sonntag um 10 Uhr. Das Thema am Freitag wird sein Wiederkunft Jesu. Und dann am Samstag wird das Thema sein Gott bestimmt das Schicksal der Völker, auch Deutschlands Schicksal. Gott ist ein gerechter Gott. Gott lässt nichts durchgehen. Und dann am Samstag, ja, am Sonntag werden wir über den Segen Gottes sprechen. Lebe unter dem Segen Gottes. Das nur zu unserer Information. Ich lade dich also ganz herzlich ein. Und dann die Gottesdienste über Weihnachten, die stehen im Programm oder im Internet. Und am Silvester haben wir Taufgottesdienst. Da erwähne ich nochmals, wer noch nicht biblisch getauft ist, der sollte beten und sich Gedanken machen, ob das nicht etwas für ihn wäre. Also, du weißt nicht, wann es wieder Wasser gibt. Nur nebenbei. So, was lehrt uns die Bibel über die Ernährung? Und ein Drittel der Bibel ist Ernährung, gesunde Ernährung. Und zwar, was rein und unrein, was koscher und nicht koscher ist. So, die Inder sagen, sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Isst Mandarinen, schönes Obst und so weiter, dann wirst du auch nach dem riechen mit der Zeit. So, sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Essen, hat jemand einmal gesagt, ist die beste Medizin, um gesund zu werden. Essen, gutes Essen, gesundes Essen, sauberes Essen, vitaminreiches Essen und dergleichen. Also Mangelernährung bringt so viele negative Folgen, wenn die Menschen sich nicht gesund ernähren. Deshalb ist die Ernährung so wichtig. Auch arme Leute können sich gut ernähren, auch wenn sie nicht viel haben. Weißt du, es geht darum, dass das Brot gesegnet ist und dass das Wasser gesegnet ist. Gott will das Brot und Wasser segnen. Und die Nahrung des Geistes, wovon lebt die Seele und wovon lebt der Geist? Wenn es der Seele gut geht, geht es dem Körper gut. Geht es dem Geist gut, bist du ausgeglichen. Und eines in der Bibel ist groß, die Freude am Herrn. Weihnachten, Freude. Jesus lebt, Freude. Pfingsten, der Geist der Freude. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Also es ist immer ständig Gottes Gegenwart, Gottes Dienste, das ist alles Freude. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also Nummer eins, ich sage nur Stichworte und das musst du nachher dir selber merken, wovon lebt die Seele? Von der Freude. Die Freude ist ein Schlüssel. Mach etwas mies, cremig, Unlust, voller Rebellion und du wirst sehen, du wirst nicht glücklich sein. Freu dich über alle Kleinigkeiten, freu dich, dass du Gott dienen darfst, für das alle Vorrechte. So viele Leute pflegen ihr äußeres Ich, aber die haben noch ein Über-Ich. Und dieses Über-Ich ist die Seele. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das ist, was in dir drin steckt. Und jetzt, weißt du, dein Ich und dann das Über-Ich und dazwischen, das ist dieses Leben, das ist die Zeit. Dein Inneres ist oft verhungert und verkümmert und verkommen, weil wir nicht aufpassen. Wir schlucken alles wie ein Staubsauger. Wir nehmen alles in uns. So, und heute möchte ich Tacheles reden. Entschuldigung, wenn ich manche Dinge sage, die dir vielleicht nicht schmecken und nicht passen, aber ich denke, das ist ganz wichtig. Man muss klar Dinge sprechen. Wovon du dich ernährst, das wirst du sein, auch geistlich. So, wenn du viel vom Wort Gottes liest, viel mit Gott Gemeinschaft hast, nicht nur Gottesdienste, sondern viel Gemeinschaft mit Gott, das ist so wichtig, dass du selbst Privatstunde, Privataudienz mit Gott hast. So viele Menschen sind arme Menschen. Sie gehen wie der verlorene Sohn zum Schweinebauer und sagen, kann nicht von diesem Gefräß was haben. Weißt du, das ernährt deine Seele nicht. Und dem wurde sogar auch das noch verwehrt. So viele fressen jeden Dreck, schlucken alles, mischen sich überall rein. Weißt du, und dann wundern sich, mir kann Gott nicht helfen, mir hilft Gott nicht, bei mir passiert nichts. Ernähre dich richtig. Zuerst einmal, Gott gab seinem Volk 40 Jahre Manna. Das war koscheres Fleisch, koscheres Brot. Das war etwas ganz Gesundes, verstehst du? Sag mir, wovon du dich ernährst, das wird deine Seele ausmachen. Wenn du die Bibel liest, und zwar richtig die Bibel lesen, richtig die Bibel verstehen. Viele füttern den Geist mit nichtigen Dingen, vergänglichen Dingen. So, sie lesen, schauen jeden Schund, sie gucken sich jedes Krimi an, sie rennen hinter jedem Menschen her und dann wundern sie sich, ich bin so schwach. Deine Schwäche kommt von deiner Ernährung. Iss gut und du wirst stark sein. Iss gesund und du wirst stark sein. Ich meine geistlich. Womit fütterst du deine Seele? Mit den Nachrichten, mit Krimis, mit billiger Unterhaltung? Sag's. Womit fütterst du deine Seele? Mit dem Sektenzeug da, was Jehovas Zeugen, Mormonen und alle Dinge verzapfen? Mit primitiven Sachen, mit Weltverschwörungstheorien? Mit Porno? Womit fütterst du deine Seele? Mit sündhaften Dingen? Mit Materialismus, vergänglichem Zeug, mit diesem ganzen Schweinekost. Und das bestimmt dann deine Haltung, dein Leben. Und dann wunderst du dich, wenn du so heruntergekommen bist, auch geistlich. Ich möchte dir den Weg zeigen, wie du deine Seele ernährst. Dir geht es genauso, wie es deiner Seele geht, schreibt der Johannes in seinem dritten Brief. In Philipper 4, Vers 7 heißt es, der Friede Gottes ist es, der alles Verstehen übersteigt und prägt auch unsere Herzen und prägen soll unsere Herzen. Der Friede Gottes. Du solltest den Frieden Gottes tanken, den Frieden Gottes aufsaugen, den Frieden Gottes, in dem Frieden Gottes leben. Seit dem Niedergang der Urgemeinde sind die Menschen katholisch, aber sie haben keinen Frieden. Weißt du, man kann religiös sein, man kann jüdisch sein, man kann alles Mögliche sein, aber man hat keinen Frieden. Man kann religiös sein, aber religiöse Menschen haben am allerwenigsten Frieden, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich religiöse Menschen anschaue, verstehe ich, sie suchen und sie wissen nicht, wo sie was finden können. Sie haben keinen Frieden. Weil sie Gott nicht richtig verstehen oder Gott missverstehen. Gott will, dass du glücklich bist. Und zwar auf der ganzen Ebene. Dass du dich freust über jede Kleinigkeit. Sterne, auf den ich schaue, Brot, von dem ich lebe, Weg, auf den ich gehe. Alles Herr bist du. Und deshalb, gesegnete Menschen sind dankbare Menschen, sind glückliche Menschen, sind zufriedene Menschen. Die meisten religiösen Menschen verstehen Jesus nicht. Entschuldigung, aber das ist, was ich sagen wollte. Die verstehen Jesus nicht. Die tun mir herzlich leid. Sie haben keinen Frieden. Weißt du, sie sind niedergedrückt, sie suchen, mir fehlt noch irgendetwas, aber sie vergessen, dass er alles getan hat. Ich muss nur kommen und mich bedienen. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Viele Christen sind todunglücklich, werden depressiv, verstehen sich selbst nicht, haben ein falsches Gottesbild dabei, obwohl sie alle ihre Pflichten erfüllen. Sie tun alles, was sie machen. Ihnen geht es genauso wie dem älteren Bruder vom verlorenen Sohn. Ich habe alles getan, Vater. Ich habe dir treu gedient. Ich habe nie verschlafen, meine Arbeit. Ich habe nie was verkehrt gemacht. Aber du hast mir nicht einmal einen Bock gegeben. Verstehst du? Null Bock. Und das ist, weil viele Menschen nur die Pflicht erfüllen. Gott braucht keine Pflichterfüller. Er hat schon alles getan für uns und wir müssen nur kommen und mit Jesus zusammenleben, richtig zusammenarbeiten. Viele Menschen bringen so viele Opfer für ihr Leben. Sie pilgern, wallfahrten, tragen Kreuze, beichten. Schau doch die Pharisäer an. Ich danke dir. Und guck mal, was mir der darunter leidet, dass ich das tun darf und das tun darf. Ich will nicht sagen, dass das verkehrt ist, aber das bringt nichts. Gott sei mir Sünder gnädig, hat der Zöllner gesagt. Und da kam die Wende in seinem Leben. Viele gasteien sich, aber sie haben nichts davon. Die verschwenden nur ihre Zeit dabei. Die sollten lieber schlafen gehen, dann haben sie mehr davon. Gott gibt den Seinen im Schlaf. Weißt du, wenn du ruhig bist, entspannt bist, bei den meisten Leuten, die so religiös sind wie die Pharisäer, schau ihr Leben an. Sie stecken in einem Loch drin. Ich will, aber es geht, es funktioniert nicht. Sie müssen mit ihrer falschen Religion aufhören und brechen. Das ist das Erste. Zuerst musst du mit deiner Sünde brechen und dann mit der falschen Religion, mit deinem Background, wo du herkommst. Da musst du Schluss machen und dann geht es dir gleich besser und viel schöner. Weißt du, die Freude am Herrn. Der Mann, der getauft wurde dort auf der Straße nach Gaza von dem Kämmerer Philippus, dieser Finanzminister, als er getauft wurde, kam aus dem Wasser, der hat den Philippus nicht mehr gesehen, aber er zog fröhlich seine Straße weiter. Dem ging es gleich besser. Verstehst du, er war von Jerusalem so geprägt. Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Wer gerettet werden will, der muss zuerst mal von all den Lügen, die in seinem Umfeld und Umwelt und seiner Umgebung sind, der er selbst zusammengebraut hat und die anderen ihm einsuggeriert haben. Von denen muss er loswerden. Denn wir sind so vielen Lügen als Menschen aufgesessen, bevor wir zu Jesus Christus kommen. Der Mensch wird gerecht und gerettet, nicht durch gute Werke oder Erfüllung bestimmter Pflichten oder Opfer oder Kasteiungen oder Anstand und Moral. Du kannst noch so anständig sein und du kommst doch nicht in den Himmel. Was ist? Da ist der ganze Mühe umsonst. Wir werden gerettet allein aus Gnaden. Da kann sich niemand rühmen. Ich habe es geschafft. Deshalb, womit nährst du deine Seele? Nähr deine Seele mit dem Wort Gottes. Es ist vollbracht. Es steht geschrieben. Verstehst du? Das ist die Nahrung für die Seele. Es steht geschrieben. So, schau die Pharisäer an. Sie lassen sich nicht an der Gnade genügen. Die denken, da muss ich noch was tun. Das ist zu billig, zu einfach, zu primitiv. Und hier, kein Schriftgelehrter wird gerettet. Kein Pharisäer wird gerettet. Die Schriftgelehrten leben sehr gefährlich, Brüder. Auch die religiösen Schriftgelehrten von heute, die die Bibel in- und auswendig kennen, die bei jeder Gelegenheit die Bibel zitieren und immer einen Bibelspruch auf Lager haben und die ganze Wände ringsherum zu Hause mit Bibelsprüchen dekoriert sind. Verstehst? Und auswendig lernen und die Bibelsprüche um ihren Arm wickeln, die Bibel kennen und so weiter und dann die Bibel glauben, rettet uns noch nicht. Das ist hart, was ich sage, aber das rettet nicht. Der Teufel kennt die Bibel besser als wir alle zusammen. Und trotzdem geht er in die Hölle. Und trotzdem, weißt du, wenn der Teufel anfängt zu diskutieren und zu reden und dann erzählte Bibelstellen, zitiert der Mensch, mach die Steine zu Brot oder die Engel werden dich tragen und behüten. Falsch ausgelegte Bibelstellen sind tödlich. Kannst du dein Genick brechen. Die Bibel zu kennen und zu verstehen, rettet noch niemand. Selbst wenn du alles bejahst und sagst, das ist alles wahr, das ist wirklich Gottes Wort. Aber das rettet dich nicht. So, der Teufel ist auch so perfekt. Ein perfekter Bibelkenner, ein Bibelforscher ist er, ein Ernster sogar. Er zittert, wenn er die Bibel nur hört und liest, steht in der Bibel. Viele kennen so viel wie der Teufel die Bibel, aber nur einen Teil. Und zwar, die picken immer die Rosinen raus, das, was ihnen passt. Weißt du, wovon sie sich was versprechen? Womit fütterst du deine Seele? Nur mit Rosinen? Da kriegst du Diabetes. Und das steigert sich noch, dein Diabetes, geistlich gesprochen. Weißt du, wir können nicht nur von Rosinen leben und nur von süßen Dingen und von Schokolade. Wir müssen auch bittere Kräuter schlucken. Auch das gehört zu der Bibel, zu der Speise, zum Brot des Lebens. Sie kennen den Zusammenhang, aber das passt nicht. Das gefällt mir nicht. Und so weiter. Sie wollen nicht kennen, ganz bewusst. Nichts ist gefährlicher als einseitige Bibelstellen. Weißt du, man ist nicht objektiv, nicht ausgewogen, nicht ausbalanciert. Und wer das so ist, der wird ein Schwärmer, ein Fantast, ein Utopist. Womit fütterst du deine Seele? Mit schwärmischen Dingen? Die Schwärmer haben keinen Frieden. Weißt du, die sind happy, solange die Stimmung da ist, die Akustik stimmt, die Atmosphäre stimmt. Und sobald wieder die Nacht kommt und sobald sie wieder allein auf sich selbst gestellt sind und sobald sie niemanden mehr bei sich haben, dann kriegen sie Angst, kriegen sie Depression, fallen sie vom Glauben womöglich noch ab. Die Schwärmer, die sind innerlich unglücklich, die sind äußerlich happy. Oh, happy day, verstehst du, das ist am Geburtstag, aber der glückliche Tag hört eines Tages auf, dann sind sie unzufrieden, sind sie innerlich gespalten, innerlich zerrissen. Schau die Christenheit an, wie zerrissen sie innerlich sind. Gott ist ein Gott des Friedens. Weißt du, wenn du in Gott bist, hast du Frieden Tag und Nacht. Ob schneit, ob stürmt, ob regnet, ob die Sonne scheint, ob Mond scheint, ob nichts scheint, verstehst du? Weißt du, du hast Frieden. Der Gerechte lebt im Frieden Gottes, wer an Gott richtig glaubt. Und das ist die Speise. Weißt du, wir sollen den Frieden Gottes auftanken. Wer mit Gott richtig lebt, der kann mit Gegensätzen leben. Weißt du, der kann sowohl als auch verkraften. Weißt du, der kann mit beidem leben, haben und nicht haben, sein und nicht sein. Und er kann auch mit Widersprüchen leben. Weißt du, das ist kein großes Kunststück zu glauben, ja, jetzt ist der Herr mit mir, wenn alles gut geht. Aber du musst auch glauben, dass es dir gut geht, wenn nicht gut, so gut geht, wenn nichts das passiert, was du erwartest und erhoffst und glaubst. Denn der Herr ist alle Zeit bei uns, in guten und in schlechten Tagen. Der Herr sagt, ich bin bei euch alle Zeit. Weißt du, wer an Gott richtig glaubt, der kann Kritik ertragen, der kann ja ruhig und gelassen sein, dass der andere mehr hat und ist nicht neidisch auf ihn, nicht eifersüchtig, nicht kleinkariert, er ist nicht nachtragend, wenn was passiert. Die sind wie so kleine Kinder, der dumme Stuhl, verstehst du, und dann spielen sie wieder weiter und machen ihre Arbeit. So, ein echter Christ, der ausgeglichen ist, der mit Gott wandelt, der richtig Gott versteht und Gottes Wort versteht, der Herr hat es genommen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Herr hat es gegeben und der Name des Herrn sei gepriesen. Das hat der alte Hiob gesagt. Das ist ausgeglichenes Christentum. Und Frau, konnten wir nicht die guten Sachen aus der Hand Gottes nehmen, warum sollen wir jetzt das blöde Zeug auch nicht noch akzeptieren? Das nehmen wir auch noch so mit und stecken wir irgendwo ein. Wer richtig an Gott glaubt und Gott dient und so weiter, der kann Licht und Schatten seines Lebens vertragen. Womit fütterst du deine Seele? ist, wenn Christus in uns ist, dann singen wir dieses schöne Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, auch wenn es mir sau unwohl ist und ich mich so miserabel fühle und keine Lust habe aufzustehen und überhaupt nicht, am liebsten sterben möchte. Verstehst du? Mir ist wohl in dem Herrn. Ich weiß, ich bin in der Hand Gottes. Wie heißt es in der Bibel, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Also, ist doch jetzt egal. Wenn ich sterbe, bin ich des Herrn. Und wenn ich lebe, bin ich auch des Herrn. Also was will ich denn? Ich bin immer, alle Zeit in seinen Händen. Und mich kann nichts und niemand von seiner Liebe trennen. Füttere deine Seele mit dem Wort Gottes, mit den Worten Gottes. Gottes Geist ist es, was diese Versöhnung schafft. Das schafft schon menschlich nicht. Weißt du, dein Ich und das Über-Ich. Und da ist eine Kluft. Und dann muss der Heilige Geist dir helfen, diese Kluft, diese Brücke zu bauen. Der Heilige Geist ist der Brückenbauer von deinem Ich zu diesem natürlichen Ich, von deinem natürlichen Wesen zu dem übernatürlichen Wesen, unbewussten Wesen, diese Brücke, damit du nicht ins Loch fällst. Und so viele sagen, ich bin so in ein Loch gefallen. Und das ist genau das Loch, worüber du ohne den Heiligen Geist nicht drüber kommst. Das Loch. Verstehst du? Todesstall, der Todesschatten. Da willst du nicht mehr weitermachen. Gottes Geist schafft, dass du beides annehmen kannst, dass für dich nichts zu schwierig ist. Dein natürliches Ich und dein geistliches Ich oder das göttliche Ich in dir. Viele machen daraus ein großes Problem und sagen, es ist unmöglich. Mir gefallen die ersten Christen. Die waren mit allem einverstanden. Sie hatten alles gemeinsam, sie haben alles losgelassen. Sie haben sich an nichts gehängt und nicht geklebt. Sie waren mit Gottes Führung einverstanden, mit Gottes Wegen, mit Gottes Fügung, mit Gottes Willen. Sie waren mit allem einverstanden. Sind wir auch einverstanden mit Gott? Wir sollen mit dem Einverständnis leben. Herr, meine Seele ist mit dir einverstanden. Du bist mein Hirte, du bist mein Führer, du bist mein Schild, du bist mein Schirm. Ich bin mit dir einverstanden. Denn deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und deine Wege sind nicht meine Wege. Ich gehe mit dir, Herr. Und ich bleibe bei dir, egal was passiert. Die ersten Christen, sie hatten den inneren Frieden. Sie waren mit Gott einverstanden, sie waren mit Gott einer Meinung. Gott, was du machst, ist dein Wille, dein Reich, deine Sache. Womit fütterst du deine Seele? Was hörst du dir an? Was die Menschen dir sagen, was dein Gefühl dir sagt, was deine inneren Stimmen dir zurufen, schmeiß alles weg und sag deinem Gott ab. Das sagt oft der Teufel. Und er sagt dir manchmal, da, wenn es nichts mehr geht und wenn du nichts mehr kannst, das ist nicht die Frau Hiob, das ist deine innere Stimme. Und zwar deine weltliche Stimme, deine irdische Stimme, dein irdisches Ich. Sag doch deinem Gott ab. So, wem hörst du zu? Was liest du? Ist ganz arg wichtig, was du liest, was du hörst. Wo du hingehst, auf welcher Weide du grast, ob du frisches Wasser trinkst oder vergiftetes Wasser trinkst, alles das macht deine Seele aus, womit du sympathisierst, was gefällt dir, wozu hast du Lust? Meine Bibel sagt, habe deine Lust an dem Herrn. Es ist so wichtig, dass wir auch unsere Lust so richtig ausbalancieren, dass wir nicht der Laune nachgehen, sondern dass wir wirklich Freude an dem Herrn haben. Was akzeptierst du? Für was und wofür bist du dankbar? Da fängt es an mit der Dankbarkeit. Womit fütterst du deine Seele? Vater, ich danke dir. Jesus hat immer gedankt. Der Lazarus stinkt schon. Aber er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Er nahm das Brot und er wusste, ich werde in ein paar Tage sterben. Nimm das Brot, dankte. Denn er hat seinen Tod verkündigt. Und dankte und pries Gott. Und dann brach er das Brot und gab es den Jüngern. Was ist dein innerer Friede? Ist wirklich Gott dein innerer Friede? Ich bezweifle bei vielen Christen, dass das wirklich wahr ist, dass Gott ihr innerer Friede ist. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. So, viele folgen einem Phantom, einer Einbildung, und das ist nicht Jesus. Weißt du, sie sind überzeugt von etwas, sie sind im Verstand dabei, aber die Seele ist nicht dabei. Und deshalb ist auch das Herz nicht dabei. Vom Verstand, von der Logik her, ist alles klar. In der Endzeit steht es in meiner Bibel und ich werde in den nächsten Tagen, am Freitag, so Gott will, und wir leben, über die Wiederkunft Jesus sagen, weißt du, da wird es so viele verdrehte Christen geben, die falsch eingestellt sind. Verdreht, falsch eingestellt. Verdrehte und verkehrte Christen werden viel von der Liebe und vom Frieden reden und von Einheit reden und sie werden keinen Frieden haben. In der Bibel heißt es einmal, dass die Menschen in der Endzeit Friede, Friede sagen werden. Keine Gefahr, ist alles okay. Aber diese Menschen, die so angeblich Friede und Liebe bringen, die bringen nur Unfrieden und Unruhe. Weil sie selbst innen drin keine Unruhe haben. Das, was du bist, das produzierst du nach draußen. Das, was deine Seele ist, Wenn du hier drin keinen Frieden hast, dann bist du äußerlich ein Unruhestifter, ein Provokateur. Du provozierst, rebellierst ständig, hetzt gegeneinander auf die Leute und machst scharf die Leute. Aber das sind nie Kinder Gottes. Kinder Gottes sind Friedensmenschen. Wie heißt es in der Seligpreisung? Selig sind die Friedfertigen. Die werden Kinder Gottes heißen. Die haben Frieden. Die werden Frieden stiften. Nicht nur die, der Geist Gottes leitet, sind Kinder Gottes, sondern die Friedfertigen. Aber du kannst nur friedfertig sein, wenn du innen drin Frieden hast. Füttere deine Seele mit Frieden, das, was Frieden bringt, was Frieden fördert. In der Endzeit werden wir unruhige Zeiten haben. Es wird eine unruhige Zeit sein. Menschen werden unruhig, nervös sein, nervenkrank. Das werden die Menschen sein, durchdrehen. Warum? Weil auf den Endzeitmenschen stürmt so viel ein. Guck mal, heutzutage, da musst du schon Experte sein. Auf dem Computer, verstehst du, da kommt so viel Neues auf einen zu. Verstehst du, so viel Neues, neue Programme, anderes, Fremdartiges. Jetzt kommen die Ausländer, die bringen noch so viel andere Kulturen. Alles stürmt auf uns ein und Gutes und Schlechtes. Und das muss alles verarbeitet werden. Und deshalb werden die Endzeitmenschen sehr nervös sein. Mir platzt der Kopf. Ich bin überfordert. Es geht mir zu weit. Und dann bekommen sie Angst. Angst vor sich selbst sogar. Und vieles bleibt unerledigt, so wie jetzt bei uns, bei den Ämtern. 300.000 Akten nicht ausgefüllt und nicht erledigt. Verstehst du? Überfordert. Zu viel. Das kommt alles auf uns. Das sind nicht die Leute schuld, sondern es ist zu viel einfach. Nicht zum Aushalten. Man kann seine Seele mit Stress füttern. Stress ist etwas, du kannst, weißt du, da was tun und das. Was hat Jesus gesagt zu der Martha? Martha, Martha, du machst dir viel Mühe, machst dir viel Arbeit. Aber Maria hat das gute Teil erwählt. Die Stille, sie saß zu den Füßen Jesu. Fülle dein Herz, deine Seele mit der Stille. Einfach zu Jesu Füßen. Deine Seele geht niemand was an, was da denn passiert. So sitzt zu Füßen Jesu. Und füttere es nicht mit Hektik und Unruhe, mit Aufregung, aufregende Gottesdienste. Weißt du, ich mag ruhige Gottesdienste. Warum? Weißt du, da kannst du dich sammeln, kannst dich konzentrieren, kannst das Wesentliche erreichen, nicht nur Hektik. Man kann seine Seele mit Lob und Dank füttern, mit Positivem. Füttere deine Seele mit positiven Gedanken, nicht mit Krankheit. Der ist gestorben und der ist gestorben und der ist auch schon gestorben und liegt auch schon im Sterben. Verstehst du? Ja, alle werden eines Tages sterben. Weißt du, alle, da hat noch niemand sein Leben überlebt. Nee, noch niemand. Es liegt ausschließlich an uns, was wir werden und wie es uns geht, welche Einstellung wir haben. Wir müssen lernen, und das ist, wie füttere ich meine Seele. Ich will euch auch praktische Beispiele bringen. Wir müssen lernen, abzuschalten. Den Knopf drücken aus und diesen roten Knopf finden zum Ausschalten. Viele Menschen finden kein Ende. Weißt du, die können reden und zerreden, alles was da gewesen ist. Sie können sich nicht begrenzen. Die können nicht aufhören. Die können nicht nachgeben. Die können nicht stehen lassen. Weißt du, das ist, womit du deine Seele fütterst. Ich habe hier mit einem Jehovas Zeugen mal am Leopoldplatz geredet. Habe gedacht, Mensch, den armen Kerl, den muss ich mal überzeugen, dem helfen vielleicht und was weiß ich. Dann rede ich einen halben Vormittag. Und am Schluss waren wir genauso weit wie am Anfang. Verstehst du? Das bringt doch nichts. Und deshalb ist es Zeitverschwendung. Du denkst, das bringt was. Der Teufel sagt, ja, du musst den armen Seelen helfen, aber viele sind so verbohrt und so besessen von ihrer Idee. Du kannst einem Atheisten oder wem auch immer, wenn der von seiner Idee überzeugt ist, von seiner Gottlosigkeit überzeugt ist, du kannst ihn nicht bekehren, das kann nur der Heilige Geist. Du kannst nur bezeugen durch deinen Lebensstil, dass du einfach was anderes vorlebst. So, wenn du in deiner Seele keinen Frieden hast, keine Ruhe hast, und das kommt die nächste Phase, dann rächt sich die Seele, rächt sich an den Geist, dann macht er dich verrückt mit allen möglichen Horrorvisionen und dann schlägt es auf den Körper nieder. Und der Körper, der arme Kerl, der muss das alles austragen. Da tut mir leid, der Körper. Verstehst du, dem geht es dann da schlecht. Warum? Weil der Seele schlecht geht. Weil die Seele nicht begriffen hat, was Friede ist, was Ruhe ist. Gib deine Ängste, dein Kummer, deine Sorgen einfach Jesus ab. Gut, dass du fragst, wie macht man das? Verstehst du? Geh auf die Knie und sag es im Gebet dem Herrn Jesus. Oder schreib es auf und sag, Herr Jesus, das übergebe ich dir und was weiß ich, schmeiß es weg. Er kann lesen. Er muss nicht das Papier zur Hand nehmen. Er weiß, was du rausgelassen hast. Viele müssen sich freischreiben, dass sie einfach sagen, ich schreibe diese Sachen auf Und ja, und das ist weg von mir. Das habe ich nicht mehr. Das geht mich nicht mehr an. Gib deine Ängste, deine Sorgen dem Herrn Jesus. Meine Bibel sagt, werfet alle eure Sorgen auf ihn. Womit fütterst du deine Seele? Mit Sorgen, mit Kummer, mit Ängste? Und ich sage dir eines, was du befürchtest, das ziehst du an. Dann wunderst dich, warum passiert mir so viel Missgeschick? Warum werde ich krank? Warum bricht bei mir alles zusammen? Weil du es befürchtet hast, wie der arme Hiob. Sag es Jesus, wenn du müde bist vom Lebenskampf, matt und schlapp und nicht mehr kannst, sag, Herr, ich kann es nicht mehr. Und dann geh zum Herrn Jesus. Das Gebet wirkt besser als 1000 Tabletten. Das Gebet, echtes Herzensgebet, wirkt mehr als Tabletten. Schütte dein Herz vor dem Herrn aus und sag, Herr, hier bin ich. Ich kann nicht anders. Und der David weinte, bis er nicht mal Tränen hatte. Sagte ich, ich bin schon fast ausgetrocknet. Bewege in deinem Herzen die Worte Gottes, was er dir dann sagt. Verstehst? Gott redet erst, wenn du mit deinem Latein fertig bist. Wenn du nichts mehr weißt, dann, wenn du so weit in deinem Gebet bist, in deinem Jammern und Klagen und Sorgen mitteilen bist, Herr, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich dir noch sagen sollte. Ich habe schon dir alles gesagt. Und dann ist, wo der Herr sich der Sache annimmt. Dann ist es, wo der Herr dich behandelt. Dann ist es da, wo er dir eine Lösung zeigt, eine Antwort gibt. Der Herr redet erst, wenn du ausgeredet hast. Verstehst, wenn du sagst, Herr, jetzt bin ich stille. Und der Herr arbeitet, wenn wir fix und fertig sind. Wenn wir nichts mehr weiter wissen, nichts mehr weiter können, wenn die Ärzte nichts mehr weiter können, wenn andere Dinge nicht mehr weiterhelfen. Dein Geist in dir ist es, was die Ursache, was die Unruhe verursacht. Dein Geist in dir ist es, was die ganze Aufgeregtheit zustande bringt, der Ärger. Deshalb pass auf, was hat die Seele? Wenn die Seele sich Gott unterordnet, dann gehorcht der Geist der Seele und der Körper gehorcht dem Geist. Verstehst du? Das ist eine Beziehung, dann sind die drei eins. Und dann kannst du bitten, was du willst und es wird passieren. So, dein Geist in dir erzeugt den ganzen Ärger. Weißt du, du siehst dieses Loch, da komme ich nicht rüber, da schaffe ich das nicht. Dein Ich und dein Über-Ich, verstehst du, die kommen nicht zusammen. Ich bringe die zwei Welten nicht zusammen. Mir liegt das auf der Zunge, aber ich kann es nicht sagen. Verstehst du? Und da stolperst du. Dein Geist in dir bringt das ganze Aufgebrachtsein, diesen Unfrieden, diese ganze Nervosität und diese Grübelei, dass du denkst, Tag und Nacht, du kannst nicht mehr richtig denken, machst so viele Unfälle. Wir wundern uns, warum uns alles aus den Händen fällt, warum alles so mir misslingt. Warum? Weil du zu viel grübelst, du bist nicht mehr konzentriert. Deine Seele braucht Frieden. Und das Übel muss natürlich der Körper ausbaden, dann verletzt er sich und was weiß ich, aber die Seele ist es, die verantwortlich ist. Der Körper trägt alles aus, ist schwach, kann sich nicht wehren, ist der Leidtragende. Dein Geist muss von der Seele zur Ordnung gerufen werden. Lobe den Herrn. Lasst uns mit Jauchzen und Jubeln zum Hause Gottes gehen. Und was weiß ich, was du dann sagst. Weißt du, deine Seele muss deinen Geist zur Disziplin rufen. Jetzt gehst auf die Knie und betest. Dein Tempel muss gereinigt werden. Weißt du, mir fällt es auf, dass Jesus zweimal den Tempel in Jerusalem gereinigt hat. Und wie hat er gereinigt? Hat er die Peitsche genommen, die Tische umgeworfen, die Vogelkäfige umgeworfen und so weiter, das Geld verstreut und sagt, mein Haus muss ein Bethaus sein. Dein Haus, dein Leben muss ein Bethaus sein. Das ist nicht der Tempel in Jerusalem oder die Kapelle hier oder was auch immer ist. Dein Haus muss ein Bethaus sein. Und dein Haus muss konsequent geräumt werden und gereinigt werden, sonst übernehmen die Räuber die Kontrolle. Und da wird nur noch geschachert. Verstehst du, nur noch gehandelt. Und dann, du handelst und verhandelst und schreibst Briefe. Weißt du, du ärgerst dich. Und dann schreibst du 3, 4, 5 Mal so einen Brief da an Frau sowieso, an Herrn sowieso, an den Vermieter. Und dann regst dich auf die ganze Zeit. Und das ist, was dich kaputt macht. Und dann hast du für dein Leben keine Kraft mehr. Die Räuber kennen keine Gnade. Die jagen dich noch mehr. Die machen dann die Peitsche. Entweder du oder die Räuber. Die jagen dich. Du musst alles austreiben, was nicht hineingehört in deinem Leben. Da hat sich so viel angesammelt. Innerhalb von einem Jahr, da sammelt sich so viel Shit an. Verstehst? Da nistet sich alles Mögliche ein. Und Jesus hat ganz schön im Tempel aufgeräumt. Und das muss er manchmal auch bei uns tun. Ob du es glaubst oder nicht. Unser Tempel, unser Geist muss gereinigt werden. Unsere Gedanken müssen wieder unter dem Gehorsam Christi gestellt werden, schreibt der Apostel Paulus. die müssen jetzt Christus gehorchen. Nicht mehr meinem Fleisch, nicht mehr meinen Gefühlen, nicht mehr meinen Wünschen, sondern Christus. Und dann wird alles richtig sein. Dann wird sich alles richtig einspielen und einrenken. Deine Seele soll deinen Geist inspirieren und deinen Geist belehren. Weißt du, so wie du in deiner Seele bist, so wird dein ganzes Wesen sein. Dein Geist begleitet dich, nimmt dich in Zucht. Verstehst du? Und deine Seele wird dann sich fügen müssen und in Schranken gewesen sein. Und nicht einfach Luftschlösser bauen. Ach, das wird mal herrlich sein und das wird wunderbar. Und dann ist alles verflogen. Du musst Pförtner in deinem Hause sein, in deinem eigenen Haus. Du kannst nicht über andere Häuser bestimmen, über andere Menschen bestimmen, aber über dein Haus. Deshalb sagt Josua, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Du musst kontrollieren, wer da ein- und ausgeht. Welche Gedanken, welche Wünsche, welche Reklame. Verstehst du? Da wird dir angeboten, ganze Kataloge. Das kannst du kaufen, das kannst du kaufen. Wir finanzieren das voraus und sah es erst im März. Verstehst du? Ja. Und dann verschulden sich die Leute und merken das nicht. Du musst gucken, wer da rein und raus geht. Wer beherrscht und wer wohnt in deiner Seele. Wer hat das Sagen, das Kommando bei dir? Überleg einmal, schau genau hin. Gott, Jesus hat dein Haus gereinigt. Das ist das Bild, was Jesus auch einmal erzählt. Das Haus ist geputzt und jetzt bist du verantwortlich, was nach der Erlösung, nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt in deinem Herzen passiert. Welche Gedanken, welche Lehren, welche Geister sich da einnisten. Du kannst nicht neutral bleiben. Wir Menschen können nicht neutral bleiben, nicht einmal eine Sekunde. Wenn du glaubst, du bist neutral, dann irgendjemand ist drin. Martin Luther sagt, irgendjemand reitet dich immer. Wenn du leer bleibst, dann kommt der ausgefahrene Geist mit 7 anderen Kollegen und es wird schlimmer mit dir wie vorher. Und das ist, wo viele Christen sich wundern. Weißt du, da wurde mit mir gebetet, die Hände aufgelegt, ich wurde mit Öl gesalbt und das ist 7-mal schlimmer wie vorher. Und wundere dich nicht, weil du nicht aufgepasst hast. Du hast auf den Heiler geguckt, du hast auf das Gebet geguckt, aber du hast nicht auf den Herrn geguckt. Und der Herr hat nicht die Kontrolle in deinem Leben übernommen, über deine Gefühle, über deine Wünsche und Träume. Paulus ist in Ephesus, predigt und nach einer Weile merkt, Mensch, die Leute schnarchen alle, die schlafen alle, die sind alle gar nicht bei der Sache. Hier stimmt was nicht. Und die gucken auf die Uhr, ob, wenn sie eine gehabt hätten oder was auch immer ist. Sie machen alle möglichen Gedanken, der merkt, die Leute sind gar nicht dabei. Dann steht er auf und sagt, Leute, Entschuldigung, Apostelgeschichte 19, kannst nachlesen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ha, wir haben noch nie gehört vom Heiligen Geist, dann wird es höchste Zeit. Der Heilige Geist ist ausschlaggebend, dass du ein vernünftiger, sauberer Christ wirst. So viele Christen werden bekehrt vom Verstand, vom Kopf, von der Überzeugung, Jesus ist Herr, das ist ganz klar, der ist gestorben und wieder auferstanden, in den Himmel gefahren, wird auch wiederkommen. Weißt du, von der Logik ist alles einwandfrei, aber das Herz ist nicht dabei. So, und das Problem ist, Gläubige, die den Heiligen Geist nicht haben, die werden nach kurz oder lang, das ist meine persönliche Erfahrung aus der Seelsorge, früher oder später in Spiritismus und in der Esoterik landen. Dann werden sie gucken, wo ist mehr Sentimentales, wo ist mehr und so weiter. Dann werden sie in Magie landen. Ja, die werden alles Mögliche probieren. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Nein. Und also, du siehst, was die Epheser hatten. Die hatten ein ganzes Werk von Zauberbüchern und Amulette und Hokuspokus, wo sie sich da abgegeben haben. Nur mit dem Verstand und nur aus Überzeugung oder Überlegung oder durch Manipulation oder durch den Verstand gläubig geworden zu sein, reicht nicht aus. Wir brauchen geistliche Erfahrung, den Heiligen Geist deshalb mit und was fütterst du, deine Seele? Ist deine Seele erfüllt mit dem Heiligen Geist? Und ich möchte fragen, bist du Geist erfüllt worden, als du gläubig wurdest? Hast du den Heiligen Geist bekommen? Du sagst, ich weiß gar nicht. Verstehst du? Wenn du das nicht weißt, dann hast du es auch nicht. In aller Liebe. Und dann wirst du früher oder später zu irgendeinem anderen Zauberbuch greifen und wirst versuchen, etwas Übersinnliches zu finden. Dann wirst du im Internet surfen und suchen und so weiter. Weil du kannst nicht. Deine Seele kann nicht nur mit dem Kopf glauben. Deine Seele muss mit dem Herzen glauben. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, dann wirst du gerettet. Dann funktioniert es. In der Bibel heißt es immer wieder, hüte dich, pass auf. 5. Mose 6, Vers 12. So hüte dich, dass du den Herrn nicht vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Das war für die Israeliten, aber für uns gilt es auch. Hüte dich, dass du den Herrn nicht vergisst. Wir vergessen ohne den Heiligen Geist so ganz schnell den Herrn Jesus. Hüte dich, bewache deine Seele, bewache dein Herz. Da ist etwas gesät worden, da ist etwas gestreut worden, da ist etwas gesagt worden, da passiert etwas. Jetzt beobachte sorgfältig, dass das jetzt aufgeht. Sonst kommen die Vögel und picken alles weg. Oder da kommen Leute und zertreten alles. Oder kommen die Dornen und Disteln, diese Sorgen des Alltags und so weiter, das erstickt dann alles. 5. Mose 23, Vers 10. So hüte dich vor allem Bösen. So hüte dich vor allem Bösen. Du darfst nicht überall deine Nase reinstecken, Entschuldigung. Du darfst dich nicht für alles interessieren. Wenn du nicht befugt bist, ist es nicht deine Sache. Du verbrennst deine Finger und deine Seele unter Umständen. Pass auf, dass der Segen Gottes fließt. Wir sind dafür verantwortlich, dass Gott weiterarbeitet. Der hat was angefangen und jetzt müssen wir Gott unterstützen, dass die Sache weitergeht, sich weiterentwickelt, weitergedeiht, dass aus uns mehr und mehr wird, dass wir wachsen, dass wir dieses Pflänzchen pflegen und hegen, dass die Seele, dein Geist positiv beeinflusst wird mit positiven Menschen, nicht negativen Menschen, mit Fehlern. Weißt du, wir gucken so viel, der Teufel öffnet uns die Augen, dass wir die Fehler bei anderen Leuten sehen und wir werden, weißt du, der Teufel gibt uns noch sogar das Vergrößerungsglas, die Lupe, damit wir erst recht die Fehler bei anderen Leuten finden. Ja, guck mal dann, der hat was, der Pastor hat was und die anderen haben was. Verstehst du, jeder Dreck am Stecken, lass uns ehrlich sein. Aber wir sehen nicht die Fehler, sondern wir sollen sehen das, was der Herr bei dem Bruder und Schwester getan hat. So, du solltest die Gnade Gottes sehen. Und sie sahen die Gnade, die der Herr ihnen geschenkt hatte, da in Samaria die Apostel, die dann dorthin gingen. So, deine Seele soll so stark sein, dass dein Geist sie demütigen muss. Denn die Bibel sagt, lasst nicht das Fleisch über den Geist herrschen, sondern lasst den Geist über das Fleisch herrschen. Im Römerbrief. Was es auch immer ist. Der Heilige Geist will Zugang zu deiner Seele haben. Er ist das, wo links und rechts ist das Ich und über Ich. Er will die Brücke sein. Er will Zugang zu dir haben. Er will vereinen, dass du manchmal nicht weißt, bin ich's oder ist der Heilige Geist oder wer ist das gewesen? Dein Unterbewusstsein soll vom Heiligen Geist so stark beeinflusst sein, damit du nicht von anderen Leuten und anderen Dingen manipuliert wirst. Wenn der Geist spürt, dass du dich Gott unterordnest, deine Seele, dass ich lobe den Herrn, ich diene dem Herrn, ich vertraue dem Herrn. Wenn das dein Geist spürt, dann sagt er, ich muss auch gehorchen und mich fügen. Dann fürchtet er auch, der unterordnet sich Gott, der hat Autorität, seine Seele. Der vertraut Gott. Dann muss ich auch spuren. Und dann gibt der Geist dem Körper weiter. Körper, und du musst mir gehorchen, weil ich der Seele gehorche und die Seele gehorcht dem Herrn. Verstehst du? Und das ist ein Fluss, eine Bewegung. Wenn deine Seele sich Gott unterordnet, dann hat der innere Mensch Respekt vor dir. Der innere Mensch. Und sonst lästert dein innerer Mensch. Und manche Christen wundern sich, ja, solche Lästergedanken kommen in mir. Verstehst du? Bei vielen Christen kommen Lästergedanken, weil das ihr Verhältnis nicht in ihrem Leben stimmt. Zwischen Seele, Geist und Leib. Da lästert. Also, du Dummkopf, was willst du denn du? Und da kommen alle die schlimmsten Worte. Sogar Schweinesprache. Verstehst du? Da isst man am Schweinetrock und selbst davon kann man nicht essen. Und dann kannst du auch dem Teufel nicht widerstehen. Wenn deine Seele sich Gott nicht unterordnet, hast du in der geistigen Welt keinen Respekt. Und du kennst ja von den Söhnen des Käfers. Die wollen da einen Besessenen wird befreien. Und die werden vergewaltigt. Die werden missbraucht. Und so viele Menschen vergewaltigen sich selbst. Warum? Weil sie sich Gott nicht unterordnen. Paulus wissen wir. Von Jesus wissen wir. Aber wer seid ihr? Dein Geist weiß, ob du unter Gott stehst oder nicht. Dein innerer Mensch weiß, ob du Kind Gottes bist. Weißt du, du kannst anderen Leuten was vormachen, aber dir selbst kannst du nichts vormachen. Dir selbst kannst du nichts vormachen. So, und erst dann, wenn die Seele Gott sich untergeordnet hat, dann kannst du auch dem Teufel widerstehen. Dann hast du Autorität. In Jakobus 4, Vers 7, da heißt es, so seid nun Gott untertan. So seid nun Gott untertan. Und dann erst widersteht dem Teufel. Es hat keinen Wert, gegen die Sünde, den Teufel, gegen das Negative zu kämpfen, solange du nicht Gott untergeordnet bist. Dann kriegst du den Schlag zurück, gibt einen starken Rückstoß in deinem Leben. Und Rückschlag. So seid nun Gott untertan. Womit füttere ich meine Seele? Mit Unterwürfigkeit, mit Untertanzen, mit der Hingabe an Gott. Wenn deine Seele sich Gott unterordnet, dann geht der Teufel von selbst. hat er hier nichts mehr verloren. Dann kommt er nicht mehr zurecht. Und dann lässt er dich in Ruhe. Unterordnet euch Gott, Jakobus 4, Vers 7 nochmals. Womit fütterst du deine Seele? Viele suchen überall Frieden. Verstehst du? Ach, wenn ich das mache und so weiter. Nein, der Friede Gottes kommt in deinem Leben nur einzig und allein, wenn du dich Gott unterordnest. Wenn du dich Gott unterstellst. Wenn du aufhörst, gegen Gott zu rebellieren. Erst in der Unterordnung unter Gott gibt es echten Frieden, gibt es göttlichen Segen. Dann erst ist die Ruhe da, die dein Leben bestimmen sollte. Erst dann, wenn du dich Gott unterordnest. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Das ist, was Golgatha war. Was Gethsemane war. Dein Wille geschehe. Und in dem Moment, wo wir uns Gott unterordnen, ja, dann arbeitet Gott für uns. Dann ist er für uns verantwortlich. Wo der Mensch sich bewusst Gott unterstellt und Gott in allem Recht gibt. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Wo die Herrschaft Gottes anerkennt. Erst dann, bei der Unterordnung, erst dann, wenn du unter Gott stehst, dann erst dann kommt die Autorität in deinem Leben, dass du zu dem Berg sprechen kannst, heb dich weg, oder zu der Krankheit. Da kannst du auch sagen, Geist, informiere den Körper, dass der besser spurt und besser arbeitet. Erst dann, wenn du Autorität von Gott her hast und die hast du nur durch Unterordnung, dann kannst du deine Gedanken kontrollieren, dann stehen deine Gedanken unter dem Gehorsam Christi. Warum ist Unterordnung so wichtig? Weil der Teufel ein Rebell war. Der Teufel hat sich Gott nicht untergeordnet, der hat gegen Gott protestiert und rebelliert und wollte größer sein als Gott. Das war sein Grund. Und wir müssen dem Teufel eines demonstrieren und dann so besiegen wie die Mächte Satans, indem wir Gott uns unterordnen und dann arbeitet Gott genauso wie, ja, als wenn kein Sündenfall da gewesen wäre. Als wenn es nicht schief gewesen wäre. Erst wenn wir uns unterordnen, dann passieren die Dinge. Philipper Kapitel 2, Vers 3 und folgende Verse. Hier schreibt Paulus, wie wir mit Christus leben sollen und wie Christus war. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen unser Handeln bestimmen. Im Gegenteil, wir sollen bescheiden sein. Womit fütterst du deine Seele? Mit Bescheidenheit, mit Gelassenheit. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen höher oder mehr als sich selbst. Denkt nicht an eurem eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl des anderen im Auge. Weißt du, fang an zu dienen. Sorg für den anderen. Wenn du für den anderen sorgst, hast du so ein Feedback, so einen Segen. Und seht auf Jesus, heißt es dann weiter. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht, dass er selbstsüchtig wäre und daran fest, Gott gleich zu sein. Wie ernährst du deine Seele? Mit der Hingabe, mit dem, was Gottes Wille ist. Das ist die Nahrung der Seele. Ich will Gott gefallen. Gott will ich recht geben. Ich will Gott untertan sein, egal was passiert. Ich will deinen Willen tun, dein Reich soll kommen. So, wenn wir in einer richtigen Beziehung zum Herrn sind, dann haben wir einen großen Gott im Himmel und Zugang zu ihm. Und dann können wir bitten, was wir wollen. Es wird passieren. Dann werden wir automatisch das alles bekommen, was wir brauchen. Weißt du, wenn Gott über unser Leben steht, dann ist dieses Ich und dieses Ich vereint, versöhnt. Kein Widerspruch mehr da. Dann will ich nichts, was besonders sein. Will ich vom Fleisch her nichts besonders sein und vom Geist natürlich, von der Seele, ich will nur Gott gefallen, Gott recht tun, Gottes Willen ausführen. Dann bist du geduldig, langmütig, dann bist du aufgeschlossen, ehrlich und was auch immer, was die Bibel verlangt, all diese Tugenden. Die Bibel lehrt uns einen ganz anderen Weg und das ist diene. Wie füttere ich meine Seele? Durch dienen. Dienen heißt durch den Staub gehen. Verstehst? Einfach durch den Dreck gehen. Niedrige Arbeit tun, sich nicht fürchten, so wie Jesus, obwohl er göttlicher Gestalt war, er diente, für andere da zu sein. Und dann manchmal ärgerst du dich und dann schimpfst vielleicht und sagst, der andere kann der nicht aufräumen, kann der nicht das machen und kann der nicht und so weiter, du kritisierst ihn, aber du schluckst in dir und deine Seele sagt, ich will ja nur dem Herrn dienen, ich will nur wohl machen. Und wenn du anderen Menschen wohl machst, wirst in deinem Leben wohl gehen. Die Bibel lehrt, die Schwachen zu tragen, das ist der wahre Gottesdienst. Die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Nicht irgendwas Besonderes, so, weißt du, wo du anerkannt wirst, wo man dir ein Dankeschön sagt. Eine Witwe, die dir nichts zurückgeben kann. Ein Waisenkind, das dir nichts zurückgeben kann. Den Schwachen zu dienen, das ist, was für Gott Wert hat und was bei Gott zählt. Und wenn Gott befriedigt wird, und nicht nur, ich erfülle meine Pflicht. Jesus braucht keine Pflichterfüller, der Heilige Geist braucht keine Pflichterfüller. Das sind selbstsüchtige Menschen, die nur Pflicht erfüllen. Ich tue nur das, was mir gesagt worden ist. Das ist Selbstbefriedigung. Verstehst du, ich tue meine Pflicht. Gott will, dass wir ja, einander dienen und helfen, die Konflikte zu lösen, des anderen. Nicht nur an uns. Wir müssen erlöst werden von Sünde. Christen müssen von mehreren Sachen erlöst werden. Die müssen erlöst werden von Sünde, die müssen erlöst werden vom Geiz, die müssen erlöst werden von Egoismus und so vieles, was ich auch hier schon in den Gedanken gebracht habe. Und wir werden merken, wenn wir erlöst sind und einander dienen und einander höher achten wie uns selbst, dass Gott unsere Gebete hört. Viele Gebete werden nicht erhört, schon vorneweg. Wenn ich so manchmal Leute höre, wenn sie etwas bitten von Gott und so weiter, dann kann ich sagen, ja, weiß ich nicht, wird der liebe Gott sein Gebet hören oder nicht? Ich mache mir meine Gedanken bei so vielen Gebeten. In Jakobus 4, Vers 1, lasst uns das lesen. Wieso gibt es denn bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Damals schon, vor 2000 Jahren. Wieso gibt es bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Kommt es nicht daher, alles daher, dass eure Leidenschaften und Trieben nicht widerstehen könnt? Weißt du, das meint nicht in der Gemeinde diese Streitigkeiten. Weißt du, Jakobus geht etwas tiefer, geht in ein Inneres. Er sagt, wieso gibt es denn bei euch, bei dir, so viele Kämpfe und Streitigkeiten innen drin? Zwei Geister, zwei Mächte, da geht's Kolben auf, Kolben runter, wie am Ottomotor. Warum? Kommt es nicht daher, dass ihr euren Leidenschaften und Trieben nicht widerstehen könnt? Und ihr könnt nicht widerstehen, schreibt Jakobus nachher später, weil ihr Gott euch nicht unterordnet. Dann reitet euch der Teufel. Ihr wollt alles haben und ihr werdet nichts bekommen. Verstehst? Ganz einfach. Ihr wollt alles haben. Unsere Leidenschaften und Triebe blockieren die Segnungen Gottes, meine Lieben. Und bei den Trieben hat die Seele nichts zu melden. Ich will, ich setze mich durch. Und wenn du deinen Dickkopf durchsetzt, dann hat die Seele nichts zu melden. Und dann wird der Körper krank. Ganz einfach. Der sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mitgehen. Geisterfüllte Christen sollen sich vom Heiligen Geist bestimmen lassen und nicht von ihren Emotionen oder den Medien oder der ganzen Manipulation um sich herum, was sie so lesen und so weiter und hören und was die anderen gemacht haben. Und du musst aufhören, andere zu kopieren. Werde so wie Jesus Christus. Das reicht. Deshalb Jesus in uns, dass wir ihn verkörpern. Der Heilige Geist, und jetzt pass auf, was der Heilige Geist macht. Er macht uns demütig. Der Heilige Geist macht uns bescheiden. Der Heilige Geist macht uns friedfertig, dass wir Frieden haben. Der Heilige Geist macht uns geduldig und es macht uns stille. Und da siehst du, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Wenn du das nicht kannst, da fehlt noch etwas davon. Dann fehlt noch etwas davon. Der Heilige Geist schafft in uns, dass wir die Haltung Jesu einnehmen, so gesinnt sind wie Jesus Christus, sein Charakter, dass wir das versuchen zu verkörpern. Und Jesu Charakter war, er erniedrigte sich selbst bis zum Kreuz. Erniedrigen. Er kam, um uns zu dienen. Er kam, an unserer Stelle zu sterben. Er kam und er machte nichts für sich, sondern er machte immer für die anderen. Und er machte sich selbst zu einem Nichts. Und wenn du ein Kind Gottes sein willst, dann musst du in die Spuren Jesu gehen. Philipper Kapitel 2, Vers 7. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Wir singen so einen Chorus, so sein wie Jesus von hier bis drüben, verstehst du, aber so sein wie Jesus ist ein ganz weiter Weg. Er kam und er lebte und er wollte nur den Willen Gottes verwirklichen. Womit fütterst du denn deine Seele? Wir haben einen Gottesdienst gehabt, mal in Stuttgart. Ein dynamischer Prediger, sehr tief. Und wir haben einen Bruder, der ein bisschen dumm war in der Gemeinde. Es gibt auch Dumme und die muss man tragen. Und die manchmal sagen die Wahrheit. Und bist du dieser naive Bruder, dann fragt der Prediger, was war die Lieblingsspeise Jesu? Und der brüllt raus, Fisch. Er wollte wissen, den Willen Gottes tun. Das war seine Speise. So steht in der Bibel. Aber der dachte, Fisch essen wäre die Lieblingsspeise Jesu. Die ganze Gemeinde, weißt du, der Altarruf musste von vorne begonnen werden. Da war alle, die lachten alle, die waren so, ja, aber der hat es ehrlich gemeint. Der hat es ehrlich gemeint, Fisch. Womit fütterst du deine Seele? Mit jedem Müll, mit falschen Lehren oder mit guter, reiner Speise? Der Priester in der Bibel musste feines Mehl essen, der durfte kein Fett essen und der sollte, nur bildlich gesprochen ist das, er musste gutes Fleisch essen. Und das war Voraussetzung, um Priester zu sein. Und wir sind Könige und Priester. Und Könige werden auch nicht jeden Dreck fressen. Verstehst du? Die bekommen leckere Speisen, die werden sogar vorgekostet, ob die überhaupt genießbar sind. Verstehst du? Und deshalb, du musst auch vorgekostete Speisen zu dir nehmen, damit du weißt, die sind genießbar. Womit speist du deine Seele? Gottes Speisekammer ist voll von lauter Delikatessen, guten Speisen, nahrhaften Speisen. Und was gibst du deiner Seele? Und wie versorgst du deine Seele? Verstehst du? Er deckt den Tisch im Angesicht meiner Feinde, steht in der Bibel, aber wie ist es bei uns? In Matthäus 12, Vers 33, Jesus sagt, an den Früchten erkennt man. Du kannst viel erzählen. Jeder kann viel erzählen. Weißt du, der Tag ist lang. Aber Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 33, wie der Baum, so ist die Frucht. Ein guter Baum trägt gute Früchte und ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. Du merkst plötzlich, aus der Seele kommt das alles raus, was da drin ist. Und dann sagt er, ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr durch und durch bösen Leute überhaupt noch etwas Gutes reden? Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt er, was am Guten in ihm ist. Was am Guten in ihm ist, seine Reaktion, wie er urteilt, wie er denkt, weil und so weiter. Ein Mensch mit einem bösen Herzen ist innerlich voller Gift und alle merken es, wenn er redet. Woher merkt man das gar nicht? Er muss nur den Mund aufmachen, dann kommt das alles raus. Und ich sage euch, weil ihr am Gerichtstag Rechenschaft ablegen müsst über jedes unnütze Wort, das ihr geredet habt. Und wir haben so viele unnütze Worte geredet. So, eure Worte sind der Maßstab, nach dem ihr freigesprochen oder verurteilt werdet. Die Seele, was nimmt sie auf? Das, was der Mund ausspricht. Die Sanftmütigen werden das Reich oder das Erdreich besitzen. Weißt du, was ist das Sanftmut überhaupt? Weißt du, was Sanftmut ist? Die zwei Tugenden, die Jesus hatte, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Mehr wissen wir nicht von Jesus. So, aus der Fülle des Herzens, Matthäus 12, Vers 34, redet der Mund. Ein guter Mensch bringt den guten Schatz hervor, aus seinem guten Herzen, ein böser Mensch bringt aus seinem Herzen Böses und Schlechtes, Gemeines, Gehässiges, Ärgerliches, Provokatives. Die Seele ist unsere Schatzkammer. So, womit füllen wir? Bewahren wir den Segen Gottes? Da heißt es von Maria, die gefällt mir. Wir werden ja Weihnachtsgeschichte bald hören. Da gefällt mir diese Geschichte. Was die Hirten ihr erzählten, sie behielt alles in ihrem Herzen. Sie bewegte alles in ihrem Herzen. Die Worte Gottes, die sie so über Jesus gesagt haben, hier liegen unsere Besitztümer, unsere Reichtümer in der Seele. Was bewegen wir? Was denken wir darüber nach? Was sind unsere Gedanken? Der Garten, die Arbeit, das Auto, der Computer. Was sind unsere Lieblingsgedanken? Was denken wir morgens noch, bevor wir dem Heiland guten Morgen sagen? Das Heil liegt in der Seele. Weißt du, in deiner Seele, da liegt es, da ist die Liebe Gottes. In deiner Seele sollte der Friede Gottes sein. Die Bibel sagt, der Friede Gottes erfülle eure Herzen. Da soll die Freude des Herrn sein. Und da siehst du plötzlich die Früchte, dass du freundlich bist, dass du nett bist, dass du fröhlich bist. Kinder Gottes sollen fröhlich aussehen und fröhlich sein und sollen lustig sein. So wie der Garten Eden, lustig. Sie sollen so vielseitig sein, nicht so extrem und konservativ. Eine besessene Person hat nichts Gutes in seiner Seele. Nichts Gutes. Und zieht auch nichts Gutes an. Und auch kommt nichts Gutes herein. Verstehst du auch? Da will auch nichts Gutes hinein in diese schlechte Seele, diese besessene Seele. Ein besessener Mensch. Dämonen beherrschen immer den Geist, nicht die Seele. Dämonen können die Seele nicht beherrschen. Aber den Geist, da wollen sie sich bemächtigen. Und sie wollen die Seele kontrollieren. Und wenn sie die Seele kontrollieren, dann kontrollieren sie auch den Körper. Der böse Schatz. Sein Schatz sind dann die schlechten Dinge. Dann sieht er nur Negatives, redet nur Negatives, tut nur Negatives, lebt nur negativ. Und es sind die destruktiven, zerstörerischen Dinge, die Unfrieden stiften. Der muss nur den Mund aufmachen, kriegen schon die Leute in die Haare. Dann sind ungeistliche Dinge, die er da verbreitet, lauter blödes Zeug, übersaufen und fressen und sonstige Dinge. Ja. Sie sind tief sitzend in der Seele, diese negativen Dinge. Ein Mensch mit seinem bösen Herzen, seiner bösen Einstellung und so weiter, wird dann von Gott gezüchtigt. Das muss man sich dann nicht wundern. Warum passiert mir so viel Negatives? Weil er nichts Nützliches in die Seele aufnimmt. Und die Seele sagt, das will ich gar nicht. Ich will die Liebe Gottes, den Frieden Gottes weitergeben. Und manchmal hilft die Krankheit und die Not zur Umkehr und zum Umdenken, zu einer Lebensveränderung. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Manchmal muss man noch tiefer fallen. Der gläubige Mensch, der verlangt immer nach Gott. Er hat eine tiefe Sehnsucht. Der wahre Gläubige hat eine tiefe Sehnsucht nach dem Herrn. Er ist süchtig nach Gott fast. Tut mir leid. Ist aber so. Herr, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Das sind so seine Gedanken. Wenn er das nicht tut, dann weiß man, bei ihm stimmt was nicht. Da ist etwas in der Seele, hat sich reingestrichen, das nicht hineingehört. Dann, weißt du, die Seele muss von Gott erfüllt sein. Du musst natürlich an die Arbeit denken. Du musst denken, wie geht es jetzt weiter? Du musst formulieren, du musst dir Gedanken machen über das, dein Wohlergehen. Aber wenn es nur dich so das beherrscht. In 1. Johannes 4, Vers 4, da heißt es, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Und das muss sein, der Größere muss immer in mir sein. In mir, in meinem Geist. Das muss mein Inneres bestimmen, der Größere. Wenn du Angst hast, hast du Angst. Das kannst du nicht verleugnen. Und wenn du Frieden hast, hast du Frieden. Das kannst du auch nicht verleugnen. Es ist da, weißt du, da kann um dich der ganze Orkan toben. Du bist mitten im Auge des Orkans, du weißt, der Herr ist bei mir. Was und wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Gottes Geist arbeitet immer an unserem Geist, wenn wir ihn in die Seele hineinlassen. Aber er muss dort hineinkommen. Unser Geist ist das Werkzeug für den Heiligen Geist. Unsere Seele ist das Werkzeug. Wenn deine Seele geheiligt wird, dann wirst du durch und durch in deinem Charakter geheiligt, in deinem Temperament geheiligt. Eine heilige Seele sein bedeutet, dass du voll vom Heiligen Geist bist. Da musst du nicht ins Kloster gehen oder in die Wüste gehen oder sonst irgendwo besonders. In Sprüche 23, Vers 7, denn wie einer in seinem Herzen denkt, so ist er. Wie einer in seinem Herzen denkt, ich bin nichts, dann bist du auch nichts. Ich kann nichts, dann kannst du nichts. Ich schaffe es nicht, dann schaffst du es nicht. Wie einer in seinem Herzen denkt. Deine Gedanken, Worte und Taten verraten dich. Du musst nur den Mund aufmachen. So, dann verleugnest du Jesus, so wie Petrus. Weißt du, deine Worte sagen, was dich beherrscht, ob du Zweifel hast oder Angst hast oder den wahren Glauben hast und sagst, mit Gott schaffen wir das, mit seiner Hilfe. Wir können es nicht, aber er, in Christus in mir. Wer nicht aufpasst, wird so schnell Opfer Satans. Und Satan versucht, über unsere Gedanken uns gefangen zu nehmen und unser Herz mit negativen Dingen zu füllen und einfach sagen, du kannst nicht, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, es geht nicht, ich bin leer, ausgebrannt. Gott gab mir eine Botschaft und ich möchte diese Botschaft schon weitergeben, ob es dir passt oder nicht. Liebe dich selbst. Nicht nur liebe Gott, sondern liebe dich selbst. Liebe dich selbst, hat Gott zu mir gesagt. Tue was für dich, für deine Seele, bevor es zu spät ist. Liebe dich selbst. Bald kannst du es nicht mehr. Bald zitterst du und bald läufst du am Stock, bald liegst du im Bett und bald liegst du unter der Erde. Bald kannst du nichts mehr für dich tun. Bald ist der Zug abgefahren und dann stehst du auf dem Bahnhof und wartest, bis irgendwann mal dich jemand abholt. Das Schlimmste ist, Gott zu verpassen und einfach ihn zu übersehen und seine Gnade zu versäumen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Deshalb achte auf die Führung Gottes, wie Gott arbeitet, was er gerade uns vor die Füße legt. Was gerade vor die Füße gelegt wird. Und manchmal sind Dinge, die ich gar nicht will, aber da muss ich drüber. Ob mir es passt oder nicht. Wenn Gott wirkt, sei dabei. Du weißt es nie, wann es das nächste Mal ist. Wenn Gott wirkt, wenn Gott zu dir redet, wenn Gott dir etwas offenbart, schreib schnell auf, damit du nicht vergisst. Der Teufel ist ein Dieb. Der Teufel stiehlt. So wie in dem Gleichnis vom vielfältigen Acker. Die Vögel warten schon, bis der Bauer ausgesät hat und vom Feld weg ist. Bei Gott gibt es immer nur eins, heute. Nicht morgen und übermorgen, sondern heute. Das, was du heute hast, wirst du in der Ewigkeit haben. Was du heute nicht hast, wirst du auch in der Ewigkeit nicht haben. Glaub nicht an Wunder. Diese Wunder gibt es nicht. Und wird es auch nicht geben. Wir haben von der Bibel keinen Beleg dafür. Das, was du jetzt von Gott bekommen hast, was Gott in deine Hände gelegt hat, was er dir aufgeschlossen hat, das ist deins. Und das behalte. Deshalb heißt es, halte, was du hast, dass niemand deine Krone, deine Würde, deine Autorität raube. Darum suche das Fehlende, das du noch vermisst in deinem Leben. Das ist Speise, deine hungrige Seele. Schrei nach Gott. Wisse, was du hast, das hast du. Was du bist, das bist du. Was du kannst, das kannst du. Was du weißt, das weißt du. Und zwar für alle Ewigkeit. Und was du nicht weißt, das wirst du auch in alle Ewigkeit nicht wissen. Du brauchst nicht an Wunder glauben. Meine Bibel sagt, so wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Steht in der Bibel, Wort Gottes. Was dir fehlt, das fehlt dir. Und deshalb, hier musst du arbeiten. Hier brauchst du Nachhilfe. Hier sind wir in der Vorbereitungsphase. Wenn du wiedergeboren bist, dann gehören alle Schätze des Himmels in deine Seele und die solltest du dann pflegen. Und dann erwecke die Gabe, die dir durch die Wiedergeburt in dir hineingelegt worden ist. Du musst nur zustimmen, nur runterladen und dann speichern und dann behalten und niemand ranlassen, niemand Fremdes. Deine Zustimmung beweist, ob du einverstanden bist, einverstanden zu den Wegen Gottes oder nicht, zu dem Willen Gottes oder nicht. Dein Verhalten, deine Lebensweise zeigt, ob du das akzeptierst, dass Gott weiter an dir arbeitet. Und wenn du sagst, nee, dann wird er nicht mehr weiterarbeiten. Dann kommst du, ja, wirst in die Freiheit geschickt. Dann probier das, was du gelernt hast. So, gebrauche deine Fähigkeiten. Gott testet durch Erfahrungen oder durch Schwierigkeiten, durch Anfechtungen und so weiter. Er testet, wie weit du gehst, wie weit du bereit bist, mit dem Segen Gottes zu gehen. Wie weit du dich von ihm leiten lässt, wie weit er dich einsetzen kann. Und wenn er sieht, dass er dich einsetzt, dann wird er mehr und mehr dich befördern. Dann kommt zu dem einen das andere und du wächst so in deinem geistlichen Leben. Und er will sehen, wofür er dich verwenden kann in der Ewigkeit eines Tages. Denk an das innere, an das vielfältige Acker. Diese innere Beschaffenheit des Bodens ist ausschlaggebend für die Frucht. Und etliches fiel auf einem guten Boden. Und sie trugen 60-fältig und dann 80-fältig und einige wenige 100-fältig Frucht. Verstehst? An der Frucht stellt sich raus, wie gut du gearbeitet hast und was dabei rausgekommen ist. Bei denen, was die Vögel rausgefressen haben auf dem Weg, das ist Kacke am Schluss. Das ist also nichts Brauchbares, nichts Nützliches. Verstehst du? Und das andere ist zerquetscht und zertreten, was auf dem Weg gefallen ist. Und das andere ist erstickt von den Dornen. So, das, was du bekennst, womit du deine Seele nährst, entweder mit dem Wort Gottes oder mit der Meinung der Leute, oder du musst auch nicht meine Worte nehmen, nimm das Wort Gottes. Ich predige nur Wort Gottes und versuche Wort Gottes rüberzubringen. Es muss in deinem Fleischwolf, durch deinen Fleischwolf gehen, es muss deine Wurst werden. So, du bestimmst, was dich motiviert. Du bestimmst, was dich ausmacht nachher in der Ewigkeit. Deine Seele wird nicht sterben, aber dein Körper wird hier bleiben. Das Materielle, was du hier erreicht hast, das wird hier verfaulen und zunichte werden. Da kann ich dir schon schriftlich geben. Bei einem früher, bei dem anderen später. Aber die Seele ist von Gott und die Seele wird ewig bleiben. Und deshalb ist es so wichtig, dass du an deiner Seele arbeitest und Schätze sammelst, die für die Ewigkeit bestimmt sind. So, was die Seele erreicht und sie entdeckt, was bei der Seele ankommt, was die Seele erfasst, das wirst du auch behalten. Deshalb behalte in deinem Herzen, wie Maria, sie bewegte all diese Worte, die die Hirten gesagt haben. Jetzt, ich möchte noch ein bisschen weitergehen, ich möchte das ein bisschen geistlich erklären. Die Hirten, das waren die Pastoren, die Prediger, die Gläubigen, die zu Maria und Josef kamen. Die Hirten, das sind nicht nur Hirten, die von der Schafsherde, sondern das sind Hirten, die den Engel gesehen haben und die Gott verstanden haben und die gesagt haben, das und das hat der Engel gesagt, das und das hat er erzählt und das und so weiter. Genauso wie wir bei diesen Krügen, wo mit Wasser füllt, wir denken, das sind die Diener von der Hochzeitsgesellschaft. Nein, das sind die Knechte, die Diener Jesu gewesen. Die haben das Wasser, die Krüge gefüllt mit Wasser. Weißt du, und deshalb, was die Knechte, was die Hirten erzählten, das bewegte Maria in ihrem Herzen. Du solltest die Predigten, die du hörst, in deinem Herzen mal bewegen und nachdenken, was hat Gott alles gesagt? Zu mir, durch mich oder durch irgendjemand anders. So, nach dem Tod schläft die Seele und das, was der Mensch zu Lebzeiten war, das wird es bleiben. Deshalb füttere deine Seele mit Ewigkeitswerten, mit Ewigkeitsmaterial und nicht nur mit Schund und Dreck und Mist. Weißt du, Du kannst nicht mit Sünde deine Seele füttern, mit Rebellion, mit Widerstand und Widerspruch. Fütter deine Seele mit Werten aus der Ewigkeit, denn dort wirst du eines Tages den Teil deines Lebens verbringen. Die Seele ist ein Teil von uns und geht zu Gott, so wie diese Gene, was die gespeichert hat, hat sie gespeichert, das bleibt drin. Erfüll dich mit Gottes Gedanken. Denk, wie Gott denkt. Denk anders, denk nicht menschlich, denk nicht irdisch, denk nicht leidenscheu, feige und ängstlich, so wie Petrus. Weißt du das? Leidenscheu und feige und dergleichen, das ist menschliches Denken. Herr, das widerfahre dir nicht. Verstehst? Und was sagt Jesus zu Petrus? Das ist vom Teufel, was du da sagst. Das ist vom Satan. Herr, das widerfahre dir nicht. Wir Menschen gehen immer gerne den Weg des geringen Widerstandes. Aber wenn Gott mit uns ist, dann gehen wir alle Wege. Alle Wege. Gute Wege, schlechte Wege. Und nicht nur die Wege des geringeren Widerstandes. Das widerfahre dich nicht. Dir nicht. Wer die Seele und die Seele ernährt von Leidenscheuheit oder Feigheit oder Ängstlichkeit oder Weichlichkeit. Oh, und in der Endzeit werden die Menschen weichlich und feige sein. Von was ernährst du deine Seele? Weißt du, deine Seele nimmt nichts anderes auf als das, was von Gott kommt. Und es prüft es. Und wenn es nicht von Gott kommt, dann verschließt es sich und blockiert es. Und dann stellt sich dagegen. Und du merkst, die macht nicht mit. Und die Seele ekelt sich. Und es wurde ihm nicht erlaubt, von diesem Schweinetrog was zu nehmen. Von diesem Schweinefraß. Der Verstand kann die richtige Nahrung für den Magen verschaffen. Und der Verstand kann das alles argumentieren. Doch meine Bibel sagt doch, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das Gott zerkaut hat, zerkleinert hat durch den Mund Gottes. Hast du schon mal Vögel gesehen, wie die Vögelchen ihre Vögelchen füttern, ihre Kleinen füttern, die zerkauen dann und dann die Jungen machen dann den Schnabel auf und dann schieben sie rein. Verstehst du? Und so will Gott uns füttern wie ein Vogel. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Er braucht das Rema-Wort. Weißt du, dir reicht nicht allein die Bibel. Weißt du, jemand sagt mir, das ist wenigstens so die Andachten, die Losungen, das sind so Stullen, schon geschnitten, so klein geschnitten und so weiter und schon belegt, das sind so die Losungen, Jahreslosungen und was auch immer ist. Nein, du brauchst das nackte Vollkornbrot, weißt du, wo du schön abschneidest, das Wort Gottes, frisch gebackenes Wort Gottes, was frisches, frisches Wasser und frisches Brot, das hat der Elia bekommen und da ist die Depression vergangen. Da kam wieder die Seele zu sich und dann ging in dieser Kraft 40 Tage und 40 Nächte. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Jesaja 55, Vers 8. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Verstehst? Begreife Gott. Und dazu brauchst du ein Rema-Wort. Der Mensch lebt nicht von materiellen Dingen. Das nimmst du nicht mit in der Ewigkeit. Dein Bankkonto nimmst du nicht in der Ewigkeit. Dein Sparbuch nimmst du nicht in der Ewigkeit. Deine Diplomas nimmst du nicht in der Ewigkeit. Deine Urkunden und was weiß ich alles, das nimmst du nicht in der Ewigkeit. Der Mensch lebt von Gottes Gedanken, von Gottes Wegen, die er erkannt hat, in der Führung Gottes, von Gottes Werken, die er gewirkt hat, Gott in einem gewirkt hat. Wenn das nicht da ist, dann hast du gar nicht richtig gelebt eigentlich. Tut mir leid. Dann vegetierst du nur einfach dahin. Wenn das Wort Gottes nicht da ist und zu dir nicht spricht, du liest die Bibel, du liest schon tagelang die Bibel und findest kein Rema-Wort, der Herr spricht nicht zu dir, dann ist irgendwas faul dabei. Entweder suchst du eine Bibelstelle für irgendjemand anders. Und so viele Leute suchen Bibelstellen für andere Leute. Das passt für die Marie. Das passt für die Luise. Das passt für den Fritz. Verstehst? Und dann haben sie so die Leute, Bibelstellen für alle anderen Leute, aber nicht für sich selbst. Der Herr will zu uns reden. Die Bibel will dich kritisieren. Nicht andere. Weil wir lesen die Bibel immer für andere. Hört auf damit. Verstehst du? Und die Bibel will uns auseinandernehmen und sagen, tu das und das. Und vielleicht ist ein Bibelwort, da kommst du gar nicht drüber hinweg, kommst immer wieder und sagst, ich komme über diese Stelle nicht weg, aber das ist, was Gott vielleicht sagen möchte zu dir. Lass dich taufen oder bring den Zehnten oder gib Zeugnis oder mach das und das. So, wenn das Wort Gottes nichts gilt und nicht anwendbar ist und nicht verwendet wird und so weiter, dann kommt der Teufel und raubt es. Das sind die Vögel. Und dann beherrscht der Teufel. Und dann überwindet der Teufel den Menschen und das Unkraut wuchert, die Seele verdurstet und verhungert, das Böse triumphiert und das Negative siegt. Wenn wir das Wort Gottes nicht richtig verstehen, klaut uns der Teufel. die Gnade. Weißt du, das Wort Gottes redet zu uns. Von wem man überwunden wird, heißt es in der Bibel einmal, der wird uns beherrschen, dessen Knecht ist man geworden. In 2. Petrus 2, Vers 20, da heißt es hier, denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesem verstrickt und von ihm überwunden, nach 3 Wochen oder so, nach 3 Jahren vielleicht, dann ist es mit ihnen am Ende ärger als vorher. Genau wie das Haus ist gefegt, alles ist in Ordnung, und dann wird es mit diesen Menschen ärger wie vorher. Man ist erst ein Überwinder. Und ich sage dir, wenn du ein Überwinder bist, wenn Jesus in deiner Seele wohnt. Jesus in mir, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns. Wenn der Herr dein Herr ist und nicht nur, dass du Herr, Herr sagst und bei jeder Gelegenheit Herr, Herr bellst und schreist und rufst. Nein, wenn er wirklich der Herr ist und wenn er der Herr ist, hat er das Kommando. Dann bestimmt er, wie deine Wohnung eingerichtet wird, geistlich gesprochen. Wo was ist? Johannes 16, Vers 33. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In mir. In mir. Wir sollten Frieden in Jesus haben und wir sollten Jesus konsumieren. So viele Christen beten, Gott gib mir Liebe, gib mir Geduld, gib mir Glauben, gib mir Kraft. Das ist alles Unsinn. Das bringt dir nichts. Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen und sonst noch was. Weißt du, was du brauchst? Jesus in dir. Wenn du Jesus hast, hast du Liebe, hast du Frieden, hast du Ruhe, hast du Kraft, hast du Gnade. In mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt kann Chaos herrschen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Damit ihr Frieden in mir habt. Was heißt das in mir? Wenn du in Jesus bist, wenn Jesus in deiner Seele zu Hause ist, sich wohlfühlt und angenehm, du ihm angenehm gemacht hast und sich gerne aufhält, dann hast du erst Frieden, dann bist du getrost und gelassen, dann bist du ausgeglichen, ausbalanciert, dann bist du weder himmelhoch jauchzend noch zu Tode betrübt. Du bist konstant, kontinuierlich. Wenn er in dir ist, wenn Jesus in dir ist, dann bist du besonnen, ruhig, beherrscht, dann kann dich nichts erschüttern und erschrecken. Wenn du nicht in Jesus bist, dann wirst du vom Satan mit links, mit dem kleinen Finger besiegt. Und dunkle Mächte kontrollieren, wirst von der Welt verführt, deine Gefühle hast nicht unter Kontrolle, dann geht dir der Gaul durch, Jähzorn ist ein Zeichen dessen. Da kannst du ganz lieb sein, eine ganze Weile, aber irgendwo dann explodierst wieder. Deine Ängste tyrannisieren dann, wenn Jesus nicht in dir ist. Man kann nur durch Jesus in mir ein Überwinder sein. Nicht nur, dass ich an Jesus glaube und Jesus nur bekenne. Nein, er muss wirklich in mir drin sein. Und das merkt man. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Also dann bist du abhängig von dem Herrn. Womit führt er so deine Seele? Nur Jesus hat Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Nur er hat alle Macht. Und nun er macht uns dann zu überwinden. Christus in uns. In Römer 16, Vers 20. Jesus hat den Satan zertreten. Ganz gewiss. Also er ist der Sieger. Er hat ihn besiegt und entmachtet. Aber hier heißt es, denn Gott, von dem aller Friede kommt, wird bei euch den Satan bald endgültig besiegen. Bei euch. Bei dir zu Hause. In deinem Leben, in deinem Alltag, da wo du bist, in deinen Gefühlen, in deinen Nerven, wird der Herr Satan besiegen. Und jetzt hörst du weiter. Und ihn unter eure Füße stellen, dass du darüber herrschen kannst. In der Welt hat Jesus den Satan besiegt, den Teufel. Es ist vollbracht. Aber jetzt muss das Werk der Erlösung in deinem, meinem, unserem Leben vollbracht werden. Und dann schließt der Apostel Paulus hier den Römerbrief. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Verstehst? Aber es ist noch nicht Schluss. Jesus hat bei uns noch viel zu tun, verstehst du? Um den Satan in uns endgültig zu besiegen. Dass die Gnade des Herrn Jesus triumphiert. Dass wir unter der Gnade sind. Er macht die Hauptarbeit. Und wir müssen nur schön brav den Satan unter unsere Füße halten. Und er wird ihn uns unter unsere Füße stellen. Erlösung ist die Sache Jesu, nicht unsere Sache. Und die Vollendung ist nicht unsere Sache, es ist Jesu Sache. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Er ist es, der das Vollbringen schenkt. Und dann stehen wir, du musst nur schön brav stehen, nicht mehr und nicht weniger. Und einfach sagen, Herr, ich halte es, ich halte es, ich halte es. Der kommt nicht weg. Ich musste mal als Junge, mein Vater hat eine Kuh gekauft und ich musste die Kuh von einem Dorf zu uns nach Hause bringen. Und ich habe noch nie richtig eine Kuh geführt, ich war noch kleiner Junge. Und er sagt, das kannst du, es geht einfach. Du musst nur kurz halten. Du musst nur kurz, die Kuh nur kurz halten. Und genau das ist es. Da habe ich auch was geistlich gelernt. Ich kann über den Teufel herrschen, ich muss ihn nur kurz halten. Ich muss nur kurz halten. Und die Kuh, die habe ich schön nach Hause, und es war noch Winter, nach Hause gebracht. Du musst sie nur kurz halten. Ohne Jesus, ohne sein Mitwirken hat die Seele keine Überwinderkraft, keine Stärke, kein Leben, keine Tugenden. Es ist leer, es ist ein Vakuum da. Nur Jesus in uns und wir in ihm, beides ist so ein Mix. Nur das ist, was uns echtes Leben bringt, siegreiches Leben bringt und was uns Erlösung garantiert, uns die Freiheit von Sünde und was weiß ich bringt, uns Freiheit vom Satan. Und er wird den Satan besiegen. Unser Dasein, das Dasein in Jesus, versiegelt vom Heiligen Geist, ist der Schlüssel für ein erfolgreiches geistliches Leben. Wenn Jesus in uns ist, müssen wir darauf achten, dass alles verbicht, alles zugemacht ist, dass keine Ritze da sind, dass nichts passiert. Deshalb Christus in uns. Wir müssen dafür sorgen. Dafür bin ich verantwortlich, dass Jesus schön in meinem Leben Herr ist und alle Gewalt hat in meinem Leben. Epheser 1, Vers 11, ganz schnell. Weil wir nun zu Christus gehören, die Frage ist, gehörst du zu Christus? Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon voraus zu einem Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Also, wenn wir Christus gehören, denk drüber nach, ist das wirklich wahr? Jetzt sollen wir, schreibt er weiter, der liebe Paulus, jetzt sollen wir mit unserem Leben Gott verherrlichen und sich Gottes Herrlichkeit sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unserem Retter warten, weißt du, wir sollen Gott verherrlichen. Nicht, dass Gott sich in uns durch uns verherrlicht, sondern wir verherrlichen Gott. Er ist in meiner Seele und ich preise den Herrn, erhebe meine Hände, bete von Herzen, bete, wenn ich beten soll, schweige, wenn ich schweigen soll. Dann geht's weiter. Das gilt aber auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben aufgenommen habt, gehört ihr nun Gott. Aufgenommen, gegessen. Verstehst? Jesus hat sein Leib uns gegeben und sein Blut gegeben. Jesus gegessen. Und dann heißt es weiter, er hat euch ein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, nachdem ihr gläubig geworden seid. Diesen Geist hat er uns als Anteil, als Pfand an seinem himmlischen Erbe gegeben. Und er verbürgt sich für das vollständige Erbe. Weißt du, dass du eines Tages alles bekommst? Jesus gibt uns eine vollkommene Erlösung. Aber wir müssen es festmachen, festhalten, dranbleiben und kurz halten. Auch kurz halten. Verstehst du, gar nicht viel spielen. Der Heilige Geist ist die Anzahlung des Erbes Jesu. Und alles, was Jesus hat, das bekommst du, wenn er in dir ist. Und du hast so viel Autorität, wenn Christus in dir ist. So viel Autorität. Weißt du, dann, wenn die Leute dich angreifen, greifen sie Jesus an. Wenn sie dich beleidigen, beleidigen sie Jesus in dir. Wenn sie schlecht über dich reden, reden sie über Jesus in dir. Und du bist versiegelt, dicht gemacht vom Heiligen Geist. Halleluja. Der Heilige Geist drückt den Stempel drauf. Er dichtet die Stellen ab, was noch undicht ist, wo irgendetwas noch reinschleichen könnte sich in deinem Leben. Deine Seele bekommt eine Abdichtung, damit der Teufel nicht ohne weiteres einbrechen kann mehr. Und du wirst so fest in Jesus und dann aus allen Ritzen, wenn noch irgendwas frei ist, dann kommt nur der Geruch und die Lieblichkeit Jesu heraus. Bei einem gläubigen Menschen hat der Teufel keinen Zutritt, mein Lieben. Bei einem gläubigen Menschen hat er keinen Zutritt. Und das Siegel ist das Blut Jesu Christi. Das Siegel. Da muss der Würgeengel vorbei an dieser ganzen Geschichte. 2. Korinther Kapitel 13, Vers 11. Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, noch einmal meine Bitte an euch, schreibt Paulus, Und jetzt kommt, womit füttere ich meine Seele? Ja, ist meine Botschaft. Freut euch. Einfach zwei Worte, Ausrufezeichen. Freut euch. So schreibt der Mann. Kehrt vom falschen Wegen um. Ausrufezeichen. Das müssen wir machen. Freut euch. In der Hände klatschen, jubeln, jauchzen, glücklich sein, was Positives sagen, singen. Hört auf alles, was ich euch geschrieben habe oder hier heute euch gepredigt habe. Haltet fest zusammen miteinander, seid miteinander verbunden und lebt in Frieden miteinander. Lebt in Frieden miteinander. Denn dann wird Gott, der ein Gott der Liebe ist und des Friedens ist, bei euch sein. Dann, weißt du, manche, wir sagen, ich warte auf die Gegenwart Gottes. Wenn das nicht stimmt, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen, kannst schreien, kannst beten, kannst brüllen, kannst tanzen, kannst pfeifen, was weiß ich, das wird nicht funktionieren. Dann erst, wenn du dich freust, wenn du dich von falschen Wegen abkehrst, wenn du auf die Predigt, auf das Wort Gottes, was Rema-Wort ist, was das inspirierte Wort Gottes ist, daran festhältst und in Frieden miteinander lebst, so viel es an dir liegt, dann wird Gott, der ein Gott der Liebe und des Friedens ist, bei euch sein. Deine Seele trägt den Plan Gottes in sich. Ist perfekt und vollkommen. Dein Verstand sagt dir, dass du nicht vollkommen bist. Aber deine Seele weiß, alles, was sie braucht, ist in mir. Aber dein Verstand ist ein Dummkopf. Es erzählt Märchen. Das schaffst du nicht und so weiter. Du hast kein Erbe, dir steht nichts zu. Du hast keine Anrechte, dich liebt niemand, du hast alles verplempert, wie der verlorene Sohn. Verstehst du, wovon willst du jetzt leben? So, du, weißt du, der Teufel, dein Verstand, gibt dir die Note mangelhaft. Einfach, es fehlt, mangelhaft. Und es klagt dich und verdammt dich. Aber wenn du Jesus aufgenommen hast, dann kannst du ganz getrost in Frieden und in Liebe leben. Gott liebt mich. Weil er mich liebt, was macht es aus? Ich kann auch die anderen lieben. Der Gott der Liebe und des Friedens wird bei euch sein. Du bist versiegelt, festgemacht, verblombt. Ich weiß nicht, ob du schon eine verblombte Wohnung gesehen hast. Weißt du, da draußen ist nur Wischpapier. Aber wenn da draußen nicht diese Blombe zu öffnen, und wehe dir, wenn du den öffnest, hast du gleich mit dem Staat zu tun. Der Staat trägt nicht umsonst das Schwert. So, du bist versiegelt. Dein Verstand denkt manchmal ganz anders, verstehst du, aber die Seele ist versiegelt von Gott durch den Heiligen Geist und du hast den Schatz in deinem Herzen, du hast eine ganz andere Ansicht, ganz andere Meinung, du weißt, dein Erlöser lebt, egal was passiert, selbst wenn du noch so böse Gedanken hast, weißt du, deine Seele ist in Gott, aber in deinem Kopf sind manchmal blöde Gedanken, tut mir leid, dieser Blechkasten, weißt du, der denkt manchmal blödes Zeug, böse heißt für mich aggressiv, du empörst dich, weißt du, und klagst, und dann sagt deine Seele, beruhige dich, es wird alles gut werden, der Herr macht alles gut, und dann muss sich der Verstand sich fügen. Weißt du, der Verstand ist manchmal eingeschnappt, beleidigt, du bockst, das kann ich nicht, das ist unmöglich, was da, liebe Gott, von mir verlangt, aber Herr, dein Wille geschehe. Und dann kriegst du diesen Impuls von der Seele, und dann merkst du plötzlich, trotzdem, Gott macht es gut, es ist versiegelt, und es kommt dann nur Gutes, dringend Gutes in deine Seele und dann wirkt sich auch in deinem Körper, wirkt sich in deinen Finanzen ab. Aus. Also in deinen Finanzen. Weißt du, du sollst den Zehnten geben. Nein, dann werde ich arm. Verstehst du, 10% kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen. Oder dies und jenes, vergiss. Matthäus Kapitel 7, Vers 11. Weißt du, wenn du Gott bittest und wenn du Gott vertraust und wenn du Gott gehorchst, dann wird es alles gut werden. Das sagt die Seele. Aber der Körper und der Geist und der Körper, die wehren sich noch. Die drehen den Euro noch ein paar Mal um. Hier, wenn ihr nur dir doch böse seid, wir sind böse von Haus aus, und dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn darum bitten? Wir leben im Zeitalter der Gnade, ihr Lieben. Und das wird sich offenbaren. Die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, mach das. Tu das. Der Herr ist mit dir. Der Herr wird es wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn. Lass Gott arbeiten. Es wird alles gut werden. Das sagt die versiegelte Seele. Und dann passiert es. Und du merkst, es kommt so oder so. Ob du was machst oder nichts machst. Denk drüber nach. Verstehst du, ob du aufstehst oder nicht aufstehst. Die Welt geht weiter. Das Leben geht weiter. So, aber beziehe nicht deine Gefühle, deine Kraft und deine Energie von deinem Verstand, sondern von der Seele. Interessant ist, Gott hauchte den Menschen an und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Wenn Jesus in dir ist, du brauchst diesen Hauch des Heiligen Geistes und dann weißt du, du wirst schaffen. Mit Gottes Hilfe, ich werde schaffen. Es wird gut werden. Noch ganz schnell ein paar Bibelstellen. Johannes 1, Vers 12. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das wurden sie nicht, weil sie einem auserwählten Volk angehörten, das, oder durch menschliche Zeugung und Geburt, dieses neue Leben hat Gott allein ihnen gegeben. So, durch Jesus und dem Wirken des Heiligen Geistes bist du in eine neue Realität, in eine neue Welt versetzt. Die Schatzkammer Gottes liegt vor dir offen, die Tür ist offen, du kannst dich bedienen, deine Seele kann voll werden, du entdeckst den Reichtum Gottes, bist kein Bettler mehr, kein Suchender mehr, kein Süchtiger mehr. Weißt du, da bist du so erfüllt von Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, und dann merkst du, was Erlösung ist, was gerettet ist, und dann geht es dir ganz anders. Ganz anders als mit diesem reichen Kornbauer. Der sagte, weißt du, jetzt die Seele ist also Vorrat für viele Jahre, aber es war irdischer Vorrat. Und er hat keinen geistlichen, keinen ewigen, keinen göttlichen Vorrat gehabt, nur irdisch. Oh, jetzt ist Vorrat für viele Jahre. Der arme Lazarus, der nur von den Brosamen des reichen Mannes lebte, der hatte nachher Ruhe in Gott. Verstehst du? Er hat Gott vertraut. Lazarus heißt Gott vertrauen. Und der Reiche hat den Armen beneidet und hat sogar gebetet, schickt den Lazarus, dass er mir die Lippen kühle. Heute ist es die Zeit der Heimsuchung Gottes. Gott ist gnädig. Und deshalb Apostelgeschichte 3, Vers 20, kehrt um, das heißt, du Buße, das ist, wie du dein Leben verändern kannst, kehrt um. Nicht, dass du das büßt, sondern du kehrst um. Einfach, du machst eine Wende in deinem Leben. Und da heißt es, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn. Und ein Wort aus Jesaja, Kapitel 55, Vers 1. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die, die kein Geld habt, kommt her, kauft und esset. Kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Und dann heißt es im Wort Gottes weiter, warum zählt ihr Geld dafür für etwas dar, das kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was euch nicht satt macht? Kommt her, bei Gott ist die Fülle. Halte dich an Jesus, lebe in Jesus und lass Jesus in dir sein. Und du wirst merken, das ist, was die Seele will. Die Seele will nicht, was gekauft ist, wozu du was bezahlen musst. Nein, die Seele will beschenkt werden, beschenkt von Gott. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du unsere Seele speist mit Gutem, mit Himmlischem, mit dem Manna von oben. Und du sagst, wer von diesem Brot isst, der wird nicht mehr hungern. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird es nicht mehr dursten, Herr. Bei dir ist die Fülle. Halleluja. Meine Seele freut sich in dir, dass du meine Seele erquickst und dass die Zeit der Erquickung für die Kinder Gottes noch kommt. Dass sie sehen die Herrlichkeit Gottes und glücklich und fröhlich ihre Straße ziehen. Segen auch alle Gotteskinder, die dein Wort hören und gehört haben und verstehen. Öffne ihr Verständnis dafür. Für Christus in uns. Amen.